Guten Morgen. Ich möchte gern mit einem kurzen Gebet die Predigt beginnen. Vater, rede du in unser Herz. Mach du uns deine Liebe groß. Schenk du uns offene Ohren, ein offenes Herz. Bring uns zu dir hin und verändere uns du in dein Bild, wo es nötig ist. Amen. Ja, Thema, Elke hat es ja angekündigt, Gottesdienst. Ich möchte darüber mit euch zusammen anhand von mehreren Bibelstellen nachdenken, aus dem Alten, aus dem Neuen Testament. Da gibt es positive und auch negative Beispiele. Wir werden uns vom Negativen zum Positiven vorarbeiten. Vielleicht fragt ihr euch nachher bei dem ersten Teil des Predigttextes aus dem Alten Testament, wieso hat er genau den ausgewählt? Ich hoffe, am Ende ist es klar. Zuerst aber nochmal eine Frage. Habt ihr schon mal über das Wort Gottesdienst an sich nachgedacht? Wer dient hier eigentlich wem? Ich finde es total klasse, dieses Wort, weil es so doppeldeutig bleibt. Es kann meinen, ich diene Gott oder Gott dient mir. Und so richtig auflösen kann man es in dem Wort nicht. Und ich glaube, das ist gut so. Ich glaube auch, dass der Begriff stellt einfach beides dar. Es ist nicht nur einseitig, es ist gegenseitig. Das andere ist, Gottesdienst verwenden wir ja typischerweise für diese Veranstaltung am Sonntagmorgen 1,5 Stunden, bei anderen Gemeinden vielleicht auch mal 2,5, die da stattfindet. Aber ist es das, was Gottesdienst meint? Oder ist der Begriff eigentlich noch viel weiter zu fassen? Ich lasse es einfach mal offen. Antwort kommt später. Ja, jetzt zu dem ersten Predigttext aus dem Alten Testament. Beim Propheten Amos. So, gut. Ich hoffe, ihr könnt ihn halbwegs lesen nachher, den Text. Beziehungsweise, ja, und die Bilder sehen. Ja, die Worte, die der Amos da hat, beziehen sich auf ein negatives Beispiel von Gottesdienst und die sind ziemlich heftig. Die sind verstörend, provozierend. Und ich, Vorbemerkung, ich habe diesen Text gewählt nicht, weil ich glaube, dass der 1:1 auf uns anzuwenden wäre. Aber ich glaube, das spricht unheimlich viel von Gottes Charakter durch. Und genau dem möchte ich da eigentlich nachspüren mit euch. Und da dem Thema Gottesdienst näher kommen. Also schauen wir mal zum Propheten Amos. Allerdings, Vorbemerkung, ja, danke. Erst einmal kurz auf die Zeit vielleicht. Ich habe da hinten so eine Landkarte mir aus dem Internet geklaut über Israel und Juda, das war also 160 Jahre ungefähr, nachdem der Salomo gestorben ist. Kurz nach dem Tod vom Salomo hat sich ja Israel, das Königreich von David, geteilt in Nord und Süden. Zu der Zeit, als der Amos gelebt hat, waren also Südreich Juda, Nordreich nannte sich Israel. Es war eine Zeit relativen Friedens. Die ganzen Staaten drumherum waren gerade irgendwie alle in einer militärischen Krise oder Selbstfindungsphase und so war relative Ruhe. Und dementsprechend ging es rein wirtschaftlich auch gar nicht schlecht, allerdings extrem ungleichmäßig verteilt. Und das ist der Hintergrund, den muss man ein bisschen wissen, damit man den Text auch richtig einordnen kann. Jetzt schauen wir zum Amos in sein 5. Kapitel. Und jetzt zuerst einmal sozusagen die Anrede vor dem eigentlich, wo es eigentlich um Gottesdienst geht, wo es die Leute, die von der Situation wirtschaftlich profitieren, anredet. Höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Land zugrunde richtet und sprecht, wann will der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Schabbat, dass wir Kornfeil halten können, also wann können wir endlich einen Laden wieder aufmachen und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Könnte man, moderner Begriff, Turbokapitalismus. Man betrügt, man nimmt möglichst viel Geld. Die Taktik damals war relativ einfach. verkaufst so teuer, dass die anderen Schulden bei dir machen müssen. Dann fängst an, die Schulden einzufordern, dann werden es deine Sklaven. Relativ einfaches Prinzip. Und so haben viele Leute gelebt, also zumindest die Oberschicht in dem Land. Dann haben sie ihren Wohlstand genutzt, um einen schönen Gottesdienst im Nordreich, dann in Samaria, zu feiern. Und da steht dann plötzlich der Amos da und spricht dann im Gottesauftrag zu dieser Art, Gottesdienst zu feiern. Und jetzt kommen die heftigen Worte. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. An euren Speisopfern habe ich kein Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht? Modernere Formulierung vielleicht dafür. Eure Gottesdienste stinken zum Himmel und ich finde sie zum Kotzen. Euer Lieder ist ein widerliches Gedudel. Das meine ich, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auf uns direkt beziehen. Aber warum diese Heftigkeit? Warum diese massiven Angriffe auf diese Form, Gottesdienst zu feiern? Was lernen wir hier über Gott? Klar, was offensichtlich war, wenn man die zwei Stellen miteinander kombiniert, wie die Leute von nach jüdischem Kalender sozusagen Sonntag bis Freitag, also an den Arbeitstagen gelebt haben, und das, was sie am Schabbat, an ihrem Feiertag gemacht haben im Tempel, das hat einfach null zusammengepasst. Und das geht einfach nicht. Montag, Sonntag bis Freitag, bei uns wäre es Montag bis Samstag, Gewinnstreben, Unterdrückung, Ausbeutung, Versklavung, richtig schön ausleben, möglichst viel für sich anhäufen. Naja, und dann einen schönen Gottesdienst feiern. So alles, was man so machen muss, so die ganzen Opfer und sowas einhalten. Und dann womöglich noch annehmen, na, mir geht's doch gut und es ist Friede im Lande, also ist doch alles in bester Ordnung. Nein, ist es nicht. Gottes Sichtweise, das lernen wir hier erstmal, ist ganzheitlich. Es gibt keine Unterteilung der Woche in einen Teil, der gehört ihm, und am Rest ist es egal, was passiert. 24 mal 7 stehen wir vor Gott. Und akzeptables Feiern des Gottesdienstes geht nur, wenn das in der Gesamtwoche auch reinpasst. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die wirtschaftliche Handlungsweise, die der Amos da anprangert, von uns keiner so direkt wirklich auslebt. Kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Kann man nicht sagen, okay, Glück gehabt, betrifft uns nicht, machen wir weiter, suchen wir uns einen angenehmeren Text. Ein Aspekt kam ja dann schon und den wollte ich euch einfach weitergeben, ist aber eher ein Randgedanke. Ich glaube, wir machen es uns nämlich dann schon zu einfach. Also unser wirtschaftliches Handeln, so hier die Sichtweise, hat für Gott Bedeutung. Wie ich mit meinem Wohlstand umgehe, ob ich den nur für mich alleine verstehe oder ob ich bereit bin, für Fairness und Gerechtigkeit einzutreten. Naja, und wenn ich dann in manchen Bekleidungsladen gehe und da kriege ich ein neues T-Shirt für 3 €, kann man sich eigentlich nachrechnen, diejenigen, die es nähen und produzieren, können davon nicht leben. Und wenn man dann so die Berichte hört, wie unter welchen Bedingungen die Leute arbeiten müssen, upsala, denke ich, da können wir schon nochmal drüber nachdenken, muss es das Billigste sein oder sollte ich mir manchmal, zumindest wenn mir es bewusst wird, auf solche Produkte nicht vielleicht verzichten und gucken, dass ich eine welche wähle, in denen die Wertschöpfungskette fairer verteilt ist. Aber wie gesagt, es war mir ein Randgedanke. Zurück zum Hauptpunkt. Was können wir über Gottes Einstellung, über Gottes Charakter aus dieser Rede lernen? Das eine, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unser alltägliches Handeln und das, wie wir im Gottesdienst sind, das gehört für Gott zusammen, ist eine Einheit. Eigentlich auch klar, das ist immer der gleiche. Ich meine, das ist der gleiche Markus, der von Montag bis Freitag arbeitet, daheim ist, Samstag Zeit mit der Familie verbringt, am Haus rumschafft und am Sonntag im Gottesdienst steht. Ich bin ja nicht anders. Und deswegen, so schaut mich Gott an, ganz wie ich bin. Nun, aber die Heftigkeit der Worte, ich finde, die ist schon irgendwie, springt einem ins Auge. Da heißt ja nicht nur, das ist nicht in Ordnung, sondern deine Gottesdienste sind eigentlich scheiße. Die stinken, ich finde sie zum Kotzen. Das Erste, glaube ich, was wir daraus lernen können, Gott ist nicht harmlos. Er nimmt es ernst. Er nimmt uns ernst. Er nimmt ernst, was wir tun, wie wir leben. Und vielleicht erinnern wir uns an die Predigten vom Stefan Fetzner vor Ostern über Jesu Tempelreinigung. Auch da begegnet uns dieser heilige Zorn, dieser Eifer für ein rechtes Feiern des Gottesdienstes, für einen Gottesdienst, bei dem Gott im Mittelpunkt steht und der stimmig ist. Gottes Zuständigkeit ist halt nicht nur sozusagen das Heilige. Wir können ihn auch nicht darauf beschränken, dass es uns gut geht, wir in Frieden, im Wohlstand leben, gesund bleiben. Klar, jeder von uns würde sagen, ist klar, nee, Gott sollte überall dabei sein. Nur wie ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, jetzt muss ich mir mal zuhören. Also, ich kann mal meinen Kalender durchgehen, welchen Platz nimmt wirklich Zeit mit Gott in meinem Tagesablauf ein? Und wenn ich mir beim Beten zuhöre, worum geht es denn? Wie viel Anbetung, wie viel Ausrichtung auf Gott ist drin und wie viel Bitten hab ich da? Dachte ich, upsala, von dem Punkt kann ich mich gar nicht so ganz ausnehmen. Ein zweiter Punkt, glaube ich aber auch, und der steckt für mich auch in dieser Heftigkeit drin, Gott wird leidenschaftlich. Warum? Weil ihm etwas an seinem Volk liegt. Er will es nicht einfach so dahinlaufen lassen. Und dann zeigt ihm einen Spiegel auf und sagt, nee, kehr um, mach das anders, komm zurück zu mir. Warum? Er hätte ja auch sagen können, na gut, ich suche mir ein anderes Volk. Ich meine, das war damals ein Volk Israel, nicht besonders groß. Er hat sich als Nächste gesucht. Aber nein, Gottes Treue zu sich, zu seinen Versprechungen und die Liebe für sein Volk hilft, also steht im Hintergrund dessen, dass er so massiv einschreitet und den Propheten solch massive Worte reden lässt. Gott liebt sein Volk ganz leidenschaftlich. Ein drittes, warum passt das nicht zusammen? Gottes Gebote waren einfach anders. Und er möchte, dass sein Volk so lebt, wie er es ihm gesagt hat. Und seine Vorstellung der Lebensführung hat einen ganz starken Aspekt von Eintreten und Fürsorge für die, die Fürsorge und Unterstützung brauchen. Und deswegen passt dieses wirtschaftliche Handeln überhaupt nicht, weil dieser Blick für den anderen verloren gegangen ist. Also auch, ich bleibe jetzt mal im Kontext vom Alten Testament und nachher schwenken wir dann zum Neuen Testament über. Aber selbst im Alten Testament, die keine Fürsprecher mehr hatten in der patriarchalischen Gesellschaft, die Witwen und Waisen, die hatten eine besondere Stellung im Recht, weil sie Schutz brauchen. Das war einfach verankert in Gottes Geboten, weil er die Leute sieht und sagt, die brauchen das. Und wer ein Feld hatte, bei der Ernte, durfte die Ränder und die Ecken nicht abernten. Und wenn man mit der Sichel drüber geht und es fallen Halme runter, muss man die liegen lassen. Warum? Damit die, die keinen eigenen Acker haben, hinterher drüber gehen können und sich ihren Lebensunterhalt holen können. Ganz einfaches Sozialsystem, aber verankert in Gottes Geboten. Und ich glaube, da spricht schon ganz deutlich draus, Gott sieht alle und tritt ein für die, die in Not sind. Und das soll sich bei uns reflektieren. Das ist der nächste Punkt. Gottes Wille für uns ist, dass wir sein Wesen widerspiegeln. Schon im Alten Testament, 3. Mose 11, ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, weil ich heilig bin. Ihr sollt ein Spiegel meines Wesens sein. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, schreibt dann der Paulus, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Ahmt Gott nach, ahmt Jesu Handeln nach. Das ist Gottes Vorstellung, wie wir leben sollen. Das ist seine Vorstellung sozusagen von Gottesdienst. Ihm nachfolgen, sein wie er. Und das Ganze nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu ihm. Gottes Wille ist es und Wunsch ist es, dass wir in diese Beziehung zu ihm eintreten, seine Liebe erfahren und aus der heraus die Liebe zu ihm wieder entsteht. Und dass wir uns ihm komplett anvertrauen und so leben. Und ich glaube, deswegen hat der Amos da auch diese nochmal eine Anspielung in seiner Strafpredigt auf die Wüstenwanderung, als Amos so im Auftrag Gottes fragt, habt ihr mir in der Wüste Opfer gebracht? Nein, was war in der Wüste? Gott ging voran, in Wolkensäule, in Feuersäule, und sie sind hinterhergegangen. Sie haben die Beziehung mit Gott gelebt. Und womit fing das Ganze an? Gott hat sein Volk Israel aus der Sklaverei befreit. Gottes Handeln steht da am Anfang und dann gibt es hinterhergehen, Nachfolge, sozusagen der fromme Begriff dazu. Das ist das Modell, nicht Riten und sonstiges Einhalten, Nachfolge aus Liebe und Liebe als Antwort auf Liebe. Soweit sozusagen das mal mehr auf dem Hintergrund vom Alten Testament. Ich habe gesagt, ich möchte mit euch über Gottes Charakter nachspüren an dem Text. Gottes Charakter ist im Alten und im Neuen Testament der gleiche. Da begegnet uns der gleiche Gott. Gott ist nicht harmlos. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Jesu Tempelreinigung ist nicht harmlos. Nimmt er die Peitsche? Räumt es aus. Der Eifer für einen rechten Gottesdienst, der begegnet uns im Alten und im Neuen Testament. Gottes leidenschaftliche Liebe für die Menschen, der zweite Punkt. Wie kann sie deutlicher sein als in Jesus? Und was sagt Jesus schon über sich? Gott hat die Welt so geliebt, dass er mich gesandt hat, damit ich für euch sterbe, weil ich euch nicht verloren gehen lassen will. Euer Leben soll nicht vor die Hunde gehen, sondern ihr sollt wieder zu Gott gehören dürfen. Der dritte Punkt, Leben entlang der Leitlinien oder auch Fürsorge und Ausrichtung auf andere Menschen. Wenn wir schauen, um wen hat sich Jesus gekümmert? Primär die Randsiedler der Gesellschaft. Aussätzige, die nicht mehr mit dazu durften zu irgendeiner Versammlung. Kranke Zöllner, die aufgrund dessen, was sie für ihr Leben gewählt haben, ausgeschlossen waren. Zu denen hat er sich zugewandt und Gottes Liebe gebracht. Jesu Blick galt den Schwachen, Benachteiligten, den Randsiedlern der Gesellschaft. Das sehen wir da wieder. Spiegle Jesu Wesen wieder. Der Punkt, sozusagen der vierte Punkt. Fängt schon allein damit an, dass wir, die wir an Jesus glauben, uns Christen nennen. Soll ja schon mal widerspiegeln, zu wem wir gehören. Christus. Oder wie wir uns definieren, Jünger oder Nachfolger, Hinterhergeher. Nachahmer, Imitatoren Christi. Wie fordert der Paulus im Philipperbrief auf? Ihr sollt gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Oder, vorhin, wie ich es aus dem Epheserbrief, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Da steht im Griechischen wirklich das Wort Imitator. Seid Imitatoren, seid Nachahmer Christi. Lebt so, wie er es gemacht hat. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier aufhören würden, dann ist das ein schöner Appell. Leb einfach anders. Aber wenn wir ehrlich sind, die Messlatte liegt ziemlich hoch. Eigentlich unerfüllbar hoch. Ich glaube, deswegen dürfen wir auf keinen Fall an diesem Punkt hier stehen bleiben. Deswegen ist mir das so wichtig, dass es nichts, was ich durch Krampf und Anstrengung aus mir herausholen könnte. Da fehlt die Fähigkeit. Das kann nur sein, wenn Gott mich zuerst liebt. Nur dann kann das Resultat sein, dass ich so lebe und so Gott diene. Deswegen ein Text aus dem Römerbrief. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Das ist der Einstiegspunkt. Deswegen. Deswegen fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, schreibt der Paulus, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Auch da die Sequenz. Gottes Liebe, sein Handeln steht am Anfang. Unser Handeln ist Antwort drauf. Ich finde, der zweite Vers, den ich noch mitgebracht habe, der ist da ganz wichtig und der steht direkt dahinter. Also passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Spiegelt für mich wieder, auch der Paulus spürt in sich, eigentlich kann ich das nicht so leben. Mir fehlt die Fähigkeit, mir fehlt die Bereitschaft, mir fehlt diese intensive Liebe zu Gott vielleicht manchmal. Und wie kann Veränderung geschehen? Was schreibt der Paulus? Lasst euch von Gott verändern. Also versuch's nicht in dir zu suchen und rauszufinden und mit irgendwelchen Anstrengungen rauszukitzeln. Ain't gonna happen. Das wird nichts. Das wird nicht funktionieren. Der Einzige, der das hinkriegt, ist Jesus. Dem wirf dich in die Arme. Der kriegt's hin. Aber er muss es auch machen. Jemand anders kann es nicht. Es ist Gottes Tat selber, dass wir so ihm dienen. Und dass wir ihm dienen, ist seine Tat an uns. Also da trifft sich wieder das, was wir vorhin hatten, mit der Doppeldeutigkeit des Wortes Gottesdienst. Es ist Gottes Geschenk an uns, wenn wir ihm dienen können. Also groß Bonuspunkte braucht man nicht dafür erwarten. Braucht es aber auch nicht. Dass wir zu Jesus gehören, zu Gott gehören, das hat er schon erledigt. Er starb für uns, bevor wir überhaupt gelebt haben. Dafür brauchen wir nichts tun. Und wenn uns, glaube ich, die Kraft ausgeht, vernünftig gut nach seinem Willen zu leben, dann ist es für mich so wichtig zu sagen, dann mache Pause und richte dich, Markus, neu auf, mit Gottes Liebe an Vollbart zu nehmen. Mach dir wieder bewusst, wer er ist, lass dich von ihm lieben. Das ist die Kraftquelle, aus der Leben gelingen kann. Nicht aus meiner frommen Anstrengung, nicht aus dem, was ich mir überlege. Es ist Gottes Liebe, die Quelle ist. Ich bin ein leeres Gefäß, aber er kann mich füllen. Und ich darf zu ihm gehören ohne Vorbedingung. Dafür braucht es nicht meine Lebensführung, die soll Antwort sein auf das, was er bereits getan hat. Ein letzter, abschließender Gedanke noch. ich habe jetzt viel Fokus drauf gelegt, dass Gottesdienst in diesem, an diesen Bibelstellen hier ja primär eigentlich eine Lebenshaltung ist. Etwas, was den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr, das ganze Leben umfasst. Du sollst den Herrn lieben mit ganzer Kraft, ganzer Seele, all deiner, mit deinem ganzen Herz. Aber wir treffen uns ja auch zu einer Veranstaltung, zu diesem Zeitabschnitt hier, den wir Gottesdienst nennen. Und auch das ist ja durchaus schon im Alten und Neuen Testament so. Also sowohl das Volk Israel kommt immer wieder zusammen, als auch die Christen, wie man es im Neuen Testament in der Urzeit, in den Urgemeinden lesen, die kommen zusammen. Also ich glaube, auch das hat seinen Platz und auch das ist gut. Es geht nicht so um ein individualisiertes Christsein irgendwo in der Ecke, sondern Gott hat uns so angelegt, dass wir einander brauchen, dass wir uns einander helfen können, dass wir aber auch miteinander dann Gott loben können. Das macht zusammen sowohl mehr Spaß. Also mit euch zusammen zu singen macht deutlich mehr Spaß, als wenn ich es alleine mache. Das klingt auch besser mit euch. Und dieses Zusammenkommen, um sich gegenseitig zu stärken, um sich gegenseitig weiterzuhelfen, zu ermutigen, das brauchen wir einfach. Deswegen ist auch dieser Aspekt von Gottesdienst, dass wir uns eine Zeit in der Woche nehmen, wo wir zusammen sein können, ganz wichtig. Gottesdienst am Sonntag, Jungschar, Hauskreis, Teenkreis, all das sind wichtige, gute Elemente, die in das Leben reinkören, die uns helfen und die uns ermutigen sollen, dass wir uns immer wieder von Gottes Liebe überwältigen lassen, dass dann als Antwort wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen und sagen, Herr, du darfst was draus machen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, mein ganzes Leben dir zur Verfügung zu stellen, das ist das, was du dir wünschst. Und wo ich innerlich spüre, ja, das ist gut. Das ist zutiefst gut. Und trotzdem merke ich auch, wie es nicht einfach ist, wie ich die Kontrolle manchmal selber behalten will. Und ich bitte dich, dass du uns allen diese Liebe zu dir schenkst, dass wir uns dir ganz zur Verfügung stellen, dass wir immer wieder neu eintauchen, auch in deine Liebe, die uns verändert, die uns in dein Bild verwandelt. Amen. Ich hätte eine Bitte, können wir noch zwei Lieder singen?